Gut, Lektion Nummer 12. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. In der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt. Ebnet ihm die Straßen. Markus 1,3. Halleluja, eine Prophezeiung. Ne? Markus zitiert hier die Prophezeiung, einer Prophezeiung von Maleachi, worum es heute geht, Prophet Maleachi. Das heißt, ja, ich habe hier betitelt Maleachi, aber eigentlich haben wir auch ein bisschen über zwischen die Testamente. Ja, weil das Thema zwischen die Testamente ist auch sehr groß. Und dann habe ich hier ein bisschen genutzt, Maleachi ein bisschen genutzt, weil Maleachi kurz ist, kürzer ist. Ne? Ein kurzes Buch und ein sehr wichtiges Buch, ein sehr eindrucksvolles Buch, muss ich sagen. Ich habe mich heute auch damit beschäftigt. Und ja, lass uns dann mal anfangen und können direkt auf Seite 6 springen. Lass uns bitte Finger hier auf Seite 80 lassen und auf Seite 6. Seite 6 sehen wir Maleachi hier ganz unten in der Tabelle, 450 bis 400 vor Christus. Und wir sehen ganz links Wiederaufbau Jerusalems 445. Gut, dann zurück zu Maleachi. Wir haben gesehen in der Tabelle, Maleachi, er hat gearbeitet in einer Zeit, wo ja die Juden schon zurück waren nach Juda, ne, das heißt nach dem südlichen Reich, nach Jerusalem, schon lange. Der Tempel war schon seit 50 Jahren wieder aufgebaut. Das heißt eine Zeit, wo, ich sage mal, schon Normalität wieder eingekehrt war. Und was hat dann Maleachi gemacht? Welche war seine Botschaft? Ja, zusammengefasst, werden wir gleich sehen. Zeigte auch die Sünden der Religion und der Gesellschaft. Ja, die Propheten, die haben das meistens genau das gemacht, auf Sünden gezeigt. Und was war geschehen? Ja, in dieser Zeit kamen die Juden zurück. Und als sie in Babylon waren, interessanterweise, dann haben die immer gedacht, ja, wenn wir mal in Jerusalem sind, dann wird alles besser. Dann werden wir Gott richtig anbeten und dann wird Himmel auf Erde sein und dann werden wir im Tempel, ne, Gott opfern etc. Immer so, ne, geträumt und so. Aber nachdem sie zurückgekommen sind, dann ist Normalität wieder eingetreten und die haben jetzt Gott nicht wirklich so ernst genommen. Und die Priester arbeiten jetzt im Tempel, der war wieder aufgebaut. Und was tun die Priester nach ein paar Jahren? Ja, sie hatten ihre Dienste korrumpiert mit dem Ziel, sich von dem heiligen Dienst persönliche Vorteile zu verschaffen. Ne? Ganz schlimm. Die Priester haben, wie schon in der Vergangenheit, wie schon früher, wie schon die Söhne Elis zum Beispiel, gedacht haben, ja, wir sind doch Priester, die Leute horchen auf uns und wenn wir dies und das verlangen, dann werden die das auch tun und so. Die haben nur an sich selbst gedacht. Und das Volk war auch nicht weniger schlimm. Das Volk war auch nicht weniger schlimm. Das Volk ging nur den eigenen Interessen hinterher. Und sie misshandelten und übervorteilten sich gegenseitig. Es war wieder so eine schlimme Situation eingetreten, wie zum Beispiel zur Zeit der Richter, wo die Menschen sich gegenseitig ausgeraubt haben oder betrogen haben in Geschäften und so weiter. Sowohl die Priester als das Volk hatten sich, sagen wir, von den Maßstäben Gottes entfernt. Maleachis Botschaft offenbart die offensichtliche Diskrepanz zwischen den jüdischen Gemeinden in ihrer Identität als Volk Gottes und der entsprechende Wandel, der diese Position verlangte. Was bedeutet das jetzt auf klar Deutsch? Wenn man sagt, ja, wir sind das Volk Gottes, oder die haben das gesagt, wir sind das Volk Gottes, die Juden sind das Volk Gottes, wir sind die Nachfahren Abrahams. Ne? Ja, aber das ist nicht nur jetzt ein Titel, ein schöner Titel, du sagst, ja, wir sind Christen, schöner Titel oder so. Ne? Ich habe hier ein Dokument, wo steht, ich wurde getauft und so. Ne? Nein, darum geht es ja nicht nur darum, dass man sagt, ich bin ein Christ, aber wenn man dann ein Christ ist, muss man dann entsprechend auch leben. Und das war eine Diskrepanz, das heißt eine Kluft zwischen das, was man behauptet hat und das, was dann geschah. Die Leute lebten wie die Heiden. Das Problem war die Heiligung, die eigene und die des Dienstes Gottes im Tempel. Das heißt, die Menschen, dieses Volk hat sich nicht geheiligt, hat Ehe gebrochen etc., und auch der Dienst im Tempel war, ich sage mal, nicht ernst genommen, nicht respektvoll durchgeführt. Kapitel 1, Verse 6 bis 14 und Kapitel 2, Verse 1 bis 9 handeln über den Dienst der Priester. Andreas, würdest du bitte hier Malachi 1, 6 lesen?
Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht... Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Malachi, Kapitel 1, Vers 6.
Ja, Malachi, der diskutiert oder er stellt solche Fragen. Ne? Diese Fragen, die jetzt rhetorische Fragen waren. Ihr wisst doch, was eine rhetorische Frage ist. Das heißt, eine Frage, die ein Prediger oder ein Schriftsteller stellt, damit man nachdenkt, damit man anfängt, sich Gedanken über dieses Thema zu machen. So eine Art Provokation. Und Gott fragt, ja, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Das heißt, das Volk wusste gar nicht, merkte gar nicht, dass sie Gott nicht mehr respektierten. Die merkten das gar nicht. Ne? Die haben gesagt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Das heißt, die lebten gottlos, die gingen zum Tempel, machten ihre Opfer, aber in ihre Herzen war kein Respekt vor Gott. Und das ist das Problem. Wenn Menschen jetzt, ich sag mal so, zur Kirche gehen, einmal im Jahr oder so, und wenn man ihnen sagt, ja, aber du bist völlig von Gott entfernt, du weißt gar nicht, wer Gott ist, und dann beleidigen sich diese Leute, die fühlen sich beleidigt, und dann, ja, geh doch im Gottesdienst, zur Kirche, im Weihnachten oder so, ne? Und ungefähr, das war die Situation, die haben gesagt, ja, aber die gehen zum Tempel und so, und die Priester, ne, die machen das alles so schön und so weiter, die ganzen Opfer und so, ne? Und die haben gar nicht gemerkt, dass Gott das alles gar nicht interessiert. Dass Gott sich nicht interessiert, wenn jetzt die Priester in ihren Gewändern und alles diese ganzen Opfer machen. Das soll nur Zeichen von Anbetung sein, nur Äußerung von der Anbetung. Aber wenn die Herzen weit weg von Gott sind, wenn die Menschen gottlos leben, dann ist das alles nur Theater. Ne? Zuerst rügt Malachi die Priester. Ja, warum zuerst mal die Priester? Weil die Priester vertraten das Volk vor Gott, daher hatten sie eigentlich die Pflicht, gute Lehrer der Schrift zu sein, Vorbilder in der Gottesfurcht und im Dienst vor der Gemeinde im Tempel, was aber nicht geschah. Das heißt, man sagt so auf Deutsch, der Fisch stinkt vom Kopf her. Dieser Sprichwort bedeutet, der Kopf der Gesellschaft, da von dort kommen die Probleme. Wenn der Kopf einer Gesellschaft gottlos ist, dann tendiert die Gesellschaft auch gottlos zu sein. Und das war das Problem. Die Leiter, die geistlichen Leiter, die geistlichen Vorbilder des Volkes taten ihre Pflicht nicht mehr. Und darum war auch das Volk verfallen, verfault im Glauben, hatte auch eigene Schuld, logischerweise. Die Leute haben auch immer selber auch Schuld. Aber die größte Schuld liegt bei den Leitern, bei den Priestern. Weil die Priester, die hatten auch die Pflicht, das Volk zu lehren. Nicht nur jetzt die Opfer zu machen, aber auch das Volk zu lehren. Obwohl jetzt die Lehre schon in Synagogen teilweise gemacht war zu dieser Zeit, 400 vor Christus. Die Synagogen, die haben angefangen in Babylon. Und 400 vor Christus, da gab es vielleicht noch nicht so viele Synagogen. Und in Jerusalem umso weniger, weil da doch der Tempel gab. Und daher sollten die Priester das Volk lehren, richtig zu leben, wie man sich verhaltet als Glied des Volkes Gottes. Die Priester missachteten den Namen des Herrn. Das heißt, vor 200 Jahre, das heißt im Jahr 586 vor Christus, wurde Juda erobert und verschleppt, genau deswegen, weil das Volk, weil die Priester den Namen Gottes missachteten. Und jetzt, nachdem sie zurück waren, sollten sie eigentlich sagen, nee, das werden wir nie mehr tun. Aber nein, die zeigten, dass die Lektion nicht wirklich gelernt hatte. Juda sündigte weiter wie vorher. Und konkrete Zeichen dieser Respektlosigkeit, sie brachten unreine Tiere, blinde, lahme und so weiter. Und dadurch offenbarten sie ihre Geringachtung vor Gott, weil diese blinde Tiere, Gott hat gesagt, ihr sollt das Beste, also die gesundesten, die Tiere, die ihr habt. Warum? Weil durch die Tatsache, wenn die Leute jetzt gesunde Tiere zu Gott bringen, zeigen sie, dass sie Gott schätzen. Das heißt, dass sie selber die kranken, lahmen Tiere konsumieren und Gott perfekte Tiere bringen. Aber die haben das Gegenteil gemacht. Die haben gesagt, ja, die werden sowieso verbrannt oder so, ob die jetzt ein bisschen lahm sind und so weiter, kein Problem. Aber wichtig war, das, was das symbolisiert hat, diese Geste, dieses Tier dahin zu bringen. Und darum sagt auch Maleachi, ja, versucht mal, solche Tiere euren Gouverneur zu bringen. Was wird er dann sagen? Nur weil der Gouverneur jetzt ein Mensch ist, der die Leute jetzt direkt bestrafen kann, hat die Menschen Angst. Aber vor Gott, wo die Menschen nicht das Gefühl hatten, dass Gott die Menschen direkt bestraft, dann haben die Leute gesagt, ja, Gott wird uns auch nicht bestrafen, nur weil dieses Tier ein bisschen lahm ist oder so. Aber da lagen sie falsch. Gott hat sie bestraft und sehr bestraft. Und was war dann die Strafe? Was war dann die schlimme Strafe für diese Situation? Dass Israel 400 Jahre ohne Propheten blieb. Ohne prophetisches Reden. Das war eine ganz schlimme Strafe. Die Strafe, dass das Volk nach Assyrien, nach Babylon verschleppt wurde, war schon sehr schlimm. Und Gott wird immer, sagen wir so, immer saurer. Gott wird immer, er sagt immer, Leute, ihr provoziert mich. Warum macht ihr das? Warum bekehrt ihr euch nicht? Warum ehrt ihr mich nicht, wenn ich euer Vater bin? Warum ehrt ihr mich nicht? Das Volk hat gesagt, ja, wir ehren Gott, wir machen doch diese Opfer im Tempel, bla bla bla. Unsere Pflicht erfüllen ehrt Gott nicht. Nur Pflicht erfüllen, nicht Pflicht erfüllen. Wie konnten sie erwarten, dass Gott ihre Anbetung annimmt? Die Leute sagen, ja, aber warum segnet Gott uns nicht? Ihr kennt doch diesen berühmten Vers, Maleachi 3, sehr berühmter, mit dem Zehnten und Opfer und so weiter. Wenn man an Maleachi denkt oder wenn man so Maleachi im Mund nimmt, dann werden einige Christen schon sofort dieser Gedanke haben. Ja, Maleachi, Zehnter. Aber was ging es dann bei dieser Geschichte vom Zehnten? Weil die Leute haben gesagt, ja, wozu dann den Zehnten hinbringen, wenn Gott uns nicht segnet? Die Leute haben das gesagt. Wir wollen den Zehnten dahin bringen. Warum? Aber Gott segnet uns nicht. Aber Gott hat das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, ja, warum soll ich euch segnen, wenn ihr mich nicht ehrt? Und Gott kommt zum schlimmen Schluss, ganz schlimme Aussage. Er sagt, es wäre besser, man schließe die Tore des Tempels, weil Gabe und Geber wurden nicht angenommen. Gott hat gesagt, eure Opfer, die kitzeln mich nicht. Die nehme ich gar nicht wahr, weil die so respektlos gemacht werden. Und viele Leute, die sagten noch, es ist eine mühsame Arbeit, Gott zu dienen. Die haben gesagt, ja, Gott dienen, wie schlimm, und so weiter. So haben sie Gott noch beleidigt. Die haben Gott beleidigt durch ihre Aussagen und die Priester, die haben das auch gesagt, ne? Gott, für Gott zu arbeiten, na, das ist so schwer, immer opfern und so weiter, ne? Jeden Tag und so, Tag für Tag und so viele Tiere und, ne? Und sie haben sich immer beschwert. Und dieses Vorbild führte dazu, dass das Volk sich von Gott entfernte. Sie missachteten den Bund des Herrn, was die vorhergesagte Flüche hinter sich zog. 5. Mose 28, 15 bis 69. Wenn ihr hier 5. Mose 28 liest, dann seht ihr, das alles hat sich erfüllt. 5. Mose wurde 800 Jahre vor Maleachi geschrieben. Und da steht alles. Da steht alles, was da geschehen ist. Alles, was da geschehen ist. Da können wir auch eine Lektion für uns nehmen von diesem ganzen Geschehnis. Obwohl heute Gemeindeleiter keine Priester sind, bleibt die Wahrheit, dass Gott von Gemeindeleitern erwartet, dass sie als Vorsteher das Wort lehren, vorbildliche Ehrfurcht erweisen, nach den Geboten Jesu wandeln, damit das Volk zu Gott angezogen wird und so den Segen erlangt. Ne? Gott erwartet das, dass die Gemeindeleiter vorbildlich sind. Natürlich dürfen jetzt Mitglieder von Gemeinden nicht sagen, ja, weil der Pastor einen Fehler gemacht hat, dann kann ich auch viele Fehler machen. Nein, jeder ist verantwortlich für sich selbst, aber die Gemeindeleiter, die sind noch mehr verantwortlich. Die haben eine größere Verantwortung, weil sie, wir haben schon gesehen in Jesaja, wenn ich nicht falsch lege, das mit den Wächtern, ne? Und so, ne? Der hat diese Verantwortung über die anderen. Er trägt, ne, einen Teil der Verantwortung, weil er diese Position hat. Zweiter Abschnitt, der Bote des Herrn und der Tag des Herrn. Wolfgang, würdest du bitte hier Maleachi 3,1 lesen?
Ihr sende meinen Boden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, dem ihr begegnet, hier, er kommt, nicht der Herr, der Herrscher. Maleachi 3,1.
Ein Beispiel der Prophezeiungen, die Maleachi gemacht hat. Ein Beispiel dieser Prophezeiungen. Hier habe ich eine kleine Liste erstellt. Messianische Vorhersagungen, die im Neuen Testament erfüllt wurden. Der Bote kommt. Und wer ist der Bote? Johannes der Täufer. Sehen wir im Neuen Testament, hatten wir vorher gesehen, Markus 1,3, ne, ganz auf dem Aufmachungsblatt. In der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, ebnet ihm die Straße. Ne? Der Bote Gottes, Johannes der Täufer. Und der Herr kommt, sehr interessant, ne? Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, das heißt Gott. Gott wird kommen. Sehr wichtig, diese Botschaft, weil da sehen wir, dass der verheißene Messias Gott persönlich war, Gott selbst war. Ja, und das bestätigt die Gottheit Jesu. Der Bote des Bundes, wieder so ein Wort. Jesus hat einen neuen Bund geschlossen, Hebräer 12, 24. Der Begehrte, ne? Den ihr begehrt, der Begehrte der Juden. Wer ist der Begehrte der Juden? Der Messias, der erwartete Messias. Auf der nächsten Seite Buße und Zehnten. Der Abfall der Nation zeigte sich auch daran, dass das Volk sich weigerte, ihre Verpflichtungen nachzugehen. Die Zehnten, das heißt Verpflichtung, woher wissen wir, dass der Zehnte eine Verpflichtung war für die Juden? 4. Mose 18, 24. Die Zehnten zu bezahlen, was geistliche Lauheit und Vernachlässigung des Tempels offenbarte. Maleachi nennt dies, Gott zu berauben. Gott hatte das Volk aus Ägypten befreit, deswegen hatte er Anspruch auf Anbetung. Ihm gehört alles und er verlangte nur 10% zurück, um den Dienst im Tempel zu unterhalten. Die Tatsache, dass der Segen fehlte, war leicht zu ergründen. Wie gesagt, das war etwas, das sich im Schwanz beißt. Die Leute gaben den Zehnten nicht und viele andere Sachen machten sie Schlimmes. und Gott hat sie nicht gesegnet. Und sie haben gesagt, ja, wieso sollen wir den Zehnten geben, wenn er uns nicht segnet und so weiter. Ne? Und das könnten die dann auch unterbrechen. Das heißt, Malachi lehrt den Leuten, sagt, Leute, ihr könnt das unterbrechen, diesen Zyklus, diesen Kreislauf könnt ihr unterbrechen, indem ihr Gott wieder ehrt, indem ihr wieder gesunde Tiere zu Gott bringt, indem ihr ihm wieder den Zehnten gibt, etc., dann könnt ihr, wenn ihr das tut, dann erlangt ihr wieder den Segen Gottes. Aber dafür bräuchte das Volk, ja, Gott ehren und fürchten von Herzen. Und das war das Problem. Ne? Auf heute übertragen bedeutet es, dass nicht nur die Gemeindeleiter ihre Pflichten haben, hatte ich vorher gesprochen, auch das Volk hat seine Pflichten, zum Beispiel finanzielle Unterstützung der Gemeinde. Wahre Geistlichkeit erweisen, um gesegnet zu werden. Ja, das sind immer nur Zeichen. Natürlich ist das jetzt nicht eine religiöse Pflicht, sondern eine Art, wie man wahre Geistlichkeit zeigt, wenn man ja sich sorgt und sich Gedanken macht, ja, wie ist das mit der Gemeinde? Hat die Gemeinde genügend Geld und so weiter? Ne? Dass man die Gemeinde dann auch stark unterstützt finanziell, das ist ein Zeichen von Geistlichkeit und dadurch, wenn man dann auch so ist, wenn man diese Inklination hat, wenn man diese Einstellung hat, Gott zu ehren mit unseren Gütern, dann bekommt man auch Segen. Das ist verbunden. Das ist hier nicht ein Geschäft. Man kauft den Segen Gottes nicht. Ne? Das ist ein, wie sagt man, ja, man ehrt Gott und Gott segnet uns. Das ist kein Geschäft, das ist eine Einstellung, eine Herzenseinstellung. Gut, eine Zusammenfassung, da steht es, Kapitel 1, 2 und so weiter. Und was ich hier bemerken wollte und betonen wollte, der letzte Punkt, der Tag des Herrn vorausgesagt. Interessant, dass die letzte Prophezeiung von Maleachi, der Tag des Herrn vorausgesagt. Das heißt, das Alte Testament endet mit dieser Voraussagen. 400 Jahre hat es gedauert. 400 Jahre hat es gedauert, dass diese Voraussagung in Erfüllung ging. Und das war sehr, sehr spannend. Die Juden haben das begehrt im Endeffekt. Interessant, ne? Der Begehrte der Juden, ja, weil zur Zeit Maleachis haben die Juden gar nichts mehr begehrt. Das heißt, gar nichts Geistliches, nur Weltliches haben sie begehrt. Aber nach 400 Jahren prophetischer Stille, dann haben die wieder begehrt, dann haben die wieder gewollt, dass Gott irgendwas macht, dass Gott wieder spricht. Ne? 400 Jahre hat das gedauert. Ein großer Zeichen. Auch ein großer Zeichen von, ich sag mal so, dass Gott endgültig die Schnauze voll hatte von den Juden. Das ist die Bedeutung von diese 400 Jahre prophetische Stille. Gott hatte das Volk verschleppt, ne, und so weiter und viele andere Strafen über das Volk erlaubt, um das Volk immer wieder zurückzurufen, aber das hat nichts genutzt. Immer nichts genutzt. Im Endeffekt hat das Volk immer wieder zurückgefallen zur Sünde, Ehebruch und Götzendienst und alles Mögliche, bis Gott durch Maleachi gesagt hat, so, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Es gibt eine Voraussage, kommt, ne, der Messias, der wird kommen. Aber der Messias, der ist nicht gekommen, um wieder alles gut zu machen unter den Juden. Nein, er ist gekommen, um den Glauben an Gott zu öffnen für die ganze Welt. Gott hat gesagt, so, das mit dem Juden, Schluss. Schluss mit der Idee, dass die Juden das Volk sind, was jetzt die ganze Welt lehren sollte, Gott zu ehren. Nein, Gott hat das geöffnet, hat gesagt, so. Natürlich kam der Segen durch die Juden, weil alle ersten Apostel Juden waren, in diesem Sinn schon, aber nicht das Volk als ein Ganzes. Jesus und seine Bewegung waren ein kleiner Kern unter das ganze jüdische Volk. Maleachi schlägt eine Brücke zwischen dem lauen äußerlichen Gottesdienst des Alten Testaments und das Kommen des Messias, der ein wahres geistliches Leben ermöglicht hat durch den Heiligen Geist. Gott wollte diese wahre Anbetung, diese geistliche Anbetung. Da die Juden das nicht tun wollten, hat Gott gesagt, okay, jetzt jede Person in der ganzen Welt, der Gott geistlich anbeten möchte, der darf das tun. Durch den Heiligen Geist. Er darf glauben und er darf an Jesus glauben, er darf sich bekehren und darf den Heiligen Geist empfangen, unabhängig, ob er jetzt ein Nachfahren Abrahams ist oder nicht. Gut, lass uns zum nächsten Punkt. Das heißt, der zweite Teil dieser heutigen Lektion. Wir lassen Malachi hinter uns und schreiten zu ein anderes Thema. Zwischen die Testamente. Nächstes Thema. Zwischen die Testamente. Ne, Altes Testament ist jetzt Schluss. Diese halbe Lektion und die Lektion, die wir nächste Woche haben werden, sind schon Einleitung zum Teil zum Neuen Testament. Nicht Einleitung zum Neuen Testament, aber die besprechen diese wichtige Zeit, diese 400 Jahre. Diese 400 Jahre waren auch nicht, wo die Welt stehen geblieben ist. Nein, da ist ganz, ganz vieles vorgekommen. Nur Gott hat den Mund gehalten. Gott, ne? Hat nicht mehr geredet. Gott hat nicht mehr geredet. Er hat 400 Jahre gewartet. Dann kam Jesus. Und ein paar Jahre nachdem Jesus gekommen ist, wurde der Tempel zerstört und dann war Schluss mit Judentum. Da sehen wir, wie Gott die Geschichte wirklich lenkt. Zwischen die Testamente. Ich habe hier eine ganz schnelle Zusammenfassung gemacht. Und ich werde die dann auch einfach lesen. Darum, ich bitte eure Aufmerksamkeit hier. Ich werde ganz langsam pausiert lesen, aber weil es eine Zusammenfassung ist, dann werde ich nicht so viel erklären. Israel wurde von den Assyrern in 722 vor Christus erobert, unter König Sargon II, der die Einwohner nach Assyrien und andere von ihm beherrschte Länder zerstreute. Diese Geschichte kennen wir gut. Zerstreuung von Israel, das heißt das nördliche Teil. Das Volk, das er zurückließ, waren arme Bauern, die sich mit den Einwohnern, die dorthin aus andere Länder gebracht wurden, vermischten. Dieser Teil des Landes wird im Neuen Testament Samaria genannt. Ihr seht schon, wie die Geschichte, die 700 Jahre vor Christus geschahen, im Neuen Testament sich spiegeln. Das südliche Reich, Südjuda, wurde in drei Phasen von Babylonien erobert. 605 vor Christus, als auch Daniel, seine drei Freunde und viele Mitglieder der Königfamilie und viele reiche Leute, zum Beispiel, beziehungsweise Einflussreiche, verschleppt wurden. Die erste Phase. Königsfamilie und viele Einflussreiche. Zweite Phase. 597 vor Christus gab es eine kleine Rebellion, die wurde erstickt, was als Vorwand für eine neue Deportation diente, wo auch Hesekiel verschleppt wurde. Und die dritte Phase, ein neuer Aufstand, geleitet vom König Sedekia, wurde in 586 vor Christus erstickt. Es mündete in der vollständigen Zerstörung des Tempels und die Deportation der ganzen Bevölkerung nach Babylon. Nur ein paar wenige Armen wurden hinterlassen, damit das Land nicht verwüstete. Und unter ihnen auch Jeremia, wenn ich nicht falsch liege. Gut, ganz zusammengefasst die Geschichte. Die Geschichte, die ist total wichtig, damit wir verstehen, wie es jetzt in Israel aussah im Jahr 400 vor Christus. Die Babylonier zerstreuten ihre Gefangenen nicht, wie die Assyrer, aber die Babylonier haben das nicht gemacht. Ihr Exil hatte ausschließlich das Ziel, die Aufständische zu bestrafen. Ihnen aber wurde in Babylon ein bestimmtes Maß an Freiheit erlaubt, sogar die Leiter ihrer Gemeinden zu wählen. Einige erhielten sogar wichtige Posten in der babylonischen Regierung. Der persische König Kyrus wurde bekannt als derjenige, der die gefangenen Juden befreite, nachdem er in Babylon einmarschierte. Das lesen wir in 2. Chroniker 36 und Esther 1. Dies geschah im Einklang mit Jesajas Vorhersagen, Jesaja 44 und 45. Auch einige Nachfolger Kirus sind für uns von Bedeutung. Ahasverus, auch genannt Xerxes, Ehemann von Esther, der die Juden verteidigte gegen ihre Feinde, und Artaxerxes erlaubte die Wiederkehr der Juden nach Kirus Dekret. Grundlegende Änderung, die das Exil verursachte. Die Verschleppten entwickelten sich stark in den Bereichen Industrie und Handel. Bis zur Zeit des Neuen Testaments waren die jüdischen Gemeinden sehr urban und handelsorientiert, unterscheiden sich deutlich von dem nomadischen und bäuerlichen Lebensstil vom früheren Alten Testament. Ja, das müssen wir uns alles vorstellen, dass durch diese ganzen Verschleppungen hin und her haben viele Leute ihre Ländereien dann verloren und so weiter. Und die haben dann andere, andere Einnahmenquellen entwickelt. Die haben gelernt, ein anderes Lebensstil, eine andere Art und Weise zu leben. Nicht mehr so bäuerlich, nicht mehr so landwirtschaftlich, aber mehr in diesen Bereichen Industrie und Handel. Und ja, das spiegelt sich bis heute, ne? Man sagt, dass die Juden die größten Bankiers sind und so weiter und so weiter. Ja, wegen dieser ganzen Sachen, die wurden immer verschleppt und immer verfolgt und so. Das heißt, die mussten ihre Arbeit ausrichten auf Geschäfte, die man dann in verschiedenen Ländern ausüben kann, auch wenn man fliehen muss etc. Ja? Gut, und das heißt, in der Zeit vom Neuen Testament gab es viel mehr Handel, viel mehr, ja, hier habe ich geschrieben Industrie, aber ich sage mal Handwerk, ne? Handwerk, sehr urban und handelsorientiert. Die Städte waren mehr, ne? Viel mehr Handwerker hatten ihre Läden da und so weiter. Gut, auf der nächsten Seite, der Name Juden. Ja, weil auch der Name Juden ist ein bisschen komisch, weil eigentlich sollten die Nachfahren Abrahams Israeliten heißen, ne? Israeliten. Aber man weiß, dass die 10 Stämme vom nördlichen Teil zerstreut und vermischt wurden und darum heißen jetzt die Nachfolger Abrahams quasi normalerweise immer Juden, weil das war, die haben die Haupt Stamm, der überlebt hat, weil die Leviten haben auch teilweise überlebt und die Benjamiten haben auch teilweise überlebt, aber die meisten waren halt vom Stamm Juda. Und dieser Name wurde erstmal benutzt für die Deportierten vom südlichen Land. Das fing auch so in diesem Bereich, 500 vor Christus ungefähr. Erstmals entstanden Gruppen, die sich regelmäßig versammelten, um die gelesenen Schriften zu hören, einige Ermahnungen oder Erklärungen verkünden, Psalmen singen und Gebete rezitieren. Es waren die Anfänge der Institution, die später sich als die Synagoge etablierte, was aus dem Altgriechischen stammt und Versammlung bedeutet. Die Synagoge war einer der wichtigen Faktoren bei der ersten Verbreitung des Evangeliums, weil sie in vielen wichtigen Städten des Mittelmeerraums die Lehre über den Gott Abrahams weitergaben und die Gewohnheit vom Lesen der Schriften pflegten. Total wichtig. Das heißt, stellen wir uns vor, es gäbe den babylonischen Exil nicht. Das würde dann bedeuten, dass zur Zeit Jesu nur in Jerusalem Gott angebetet würde und nicht im ganzen Mittelmeerraum Synagogen wären. Okay? Wenn jetzt im Mittelmeerraum keine Synagogen gäbe, dann wäre die Gründung von diesen vielen Gemeinden im ganzen Mittelmeerraum viel, viel schwerer. Weil die Tatsache, dass im Mittelmeerraum in jeder Stadt eine Synagoge gab, obwohl jetzt die Leute, die in diese Synagoge gingen, jetzt nur Juden waren oder so, aber irgendwie haben auch die anderen Leute das auch ein bisschen mitbekommen. Ja, was predigen doch die Juden? Ja, die predigen, dass es nur einen Gott gibt und so weiter. Das heißt, die meisten Menschen haben viele Götter gehabt, etc., aber die wussten, okay, da gibt's, ne, eine Gruppe, die glaubt, dass es nur einen Gott gibt, der ist unsichtbar, der ist allmächtig und so weiter. Das heißt, die Leute waren schon vorbereitet in einem bestimmten Sinn für das Evangelium Jesu im ganzen Mittelmeerraum. Da war schon, ne, Gott hat so ein Nest quasi sozusagen vorbereitet, dass die Apostel kamen und schon einen vorgefertigten Raum gefunden haben für die Predigt von Jesus Christus. Dass die Leute schon ein bisschen so gehört hatten, dass es Abraham gegeben hat und so weiter. Versteht ihr? Warum es wichtig war, dass die Juden verschleppt wurden. Weil durch diese Verschleppung auch die Synagogen entstanden, die dann sich verbreitet haben, die dann die Apostel genutzt haben. In der Synagoge wurde ein wichtiger Faktor. Und in den Synagogen haben die Leute auch immer die Texten gelesen. Weil in den Synagogen durften die Leute nicht, die Juden, keine Opfer machen, weil das einzige, die einzige erkannte Opferstätte war der Tempel. Dann durften die Juden keine Opfer in anderen Städten bringen. Was haben die dann gemacht in den Synagogen? Die haben nur gebetet und die Schriften gelesen. Und das war total wichtig, weil als die Christen sich verbreitet haben, hatten die viele Juden, haben sich auch bekehrt und die haben diese Gewohnheit, jeden Sabbat, jeden Samstag zur Synagoge gehen und da Schriften vorlesen. Und als die ersten Gemeinden entstanden, da kam auch viel auf diese Idee, ja, was wäre, wenn wir jetzt auch Schriften lesen? Das heißt, diese Synagoge, diese Institution, die hat sehr die Verbreitung und die Erhaltung von den Christen auch beeinflusst. Weil die Christen durch dieses Schriftenlesen, Briefe von den Aposteln und so weiter, auch ihren Glauben auch wiederum konserviert, wie sagt man, erhalten, ne? Durch diese Lesung der Schriften. Das waren wichtige Gewohnheiten, die durch die Synagoge auf den Christen abgefärbt haben. Versteht ihr? In der Synagoge wurde Lehrer ausgebildet, die nicht immer priesterlicher Abstammung waren. Die regelmäßige Lehre der Tora führte dazu, dass die Juden immer größeren Wert auf dem Sabbat, die Beschneidung und das Fasten legten. Zu dieser Zeit wuchs das Bewusstsein des Bedarfs, den Götzendienst abzulehnen. Ja, weil die Juden, die wollten ihren Glauben erhalten. Und wie konnten sie ihren Glauben erhalten? Ja, die durften keine Opfer bringen. Dann haben die gedacht, ja, okay, wir dürfen keine Opfer bringen, weil nur in Jerusalem das man tun, da darf man das tun. Was kann man dann tun, um den Glauben zu erhalten? Dann haben die gesagt, wenn wir mehr Wert auf die Beschneidung, auf den Sabbat und auf dem Fasten legten. Das heißt, auf Sachen, die anderen Völker nicht hatten. Versteht ihr? So haben die Juden sich abgegrenzt von den anderen und ihre eigene Gruppe gestärkt durch diese Fahnen, wie sagt man, ne? durch diese Werte. Sabbat, Beschneidung und Fasten. Die haben gesagt, wir machen das. Wir sind das Volk Gottes und wir gehorchen und die sind die großen Gebote. Die Sachen, die uns unterscheiden von den anderen. Und wir werden in der nächsten Lektion schauen, wie auch diese Faktoren die Christen auch beeinflussen oder zum Gegenteil. Werden wir alles sehen. Halleluja. Amen.